Ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen in der Sendereihe Spiritualität allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es in einem zweiten Teil um die aktuelle Diskussion um Scheidung und Wiederheirat. Unser Referent, Pater Professor Dr. Michael Schneider, ist Jesuit und Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft. Er leitet das Institut für Dogmen- und Liturgiegeschichte an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Im Oktober 2014 fand die außerordentliche Generalversammlung der Bischofssynode zum Thema Familie statt. Im Oktober 2015, also nächsten Monat, folgt die ordentliche Generalversammlung. Ein wichtiges Thema war und wird sein Scheidung und Wiederheirat. Angesichts der bereits im Vorfeld kontrovers vertretenen Positionen fühlen sich viele verunsichert. Pater Professor Dr. Michael Schneider geht heute in einem zweiten Teil auf dieses Thema ein. Der erste Teil wurde bereits am 5. August gesendet. Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Nun, das Wort zu Ihnen.
Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, überlegen möchte ich den ersten Teil unserer Sendungen aufgreifen und sie weiterführen. In wenigen Tagen, wie schon gesagt, wird die Synode in Rom beginnen. Es scheint so zu sein, dass Detailfragen inzwischen derart in den Vordergrund gerückt sind, dass Grundfragen in den Hintergrund treten. Man debattiert über die Frage der Zulassung von Wiederverheirateten zu den Sakramenten oder über einen christlichen Umgang mit Gleichgeschlechtlichen, für wahr alles wichtige Fragen unseres Lebens. Aber all dies droht derzeit in der Vordergründigkeit, vielleicht sogar des rein Rechtlichen zu bleiben, sodass eine wesentliche Neubesinnung ausbleibt. Deshalb möchten wir uns in den beiden Radiosingen mehr den Grundinhalten des Ehesakraments mit beschäftigen und so zugleich auch eine Antwort auf die gestellten Fragen geben. Meine ich doch, dass unsere kirchliche Situation momentan unter einem Ausfall sakramentalen Denkens und Lebens leidet. Dies wird am Ehesakrament überdeutlich. Selbst wenn Wiederverheiratete zu den Sakramenten zugelassen würden, ist ihnen damit noch nicht das Eigentliche eröffnet, nämlich was ihnen der Empfang der Sakramente bedeutet und was er in ihrer Ehe schenkt. Zudem stellt die Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe eine derart ungebrochene Lehrtradition in der Kirche des Ostens wie des Westens dar, dass sich kaum ausmachen lässt, wie es hier zu einer grundsätzlichen Änderung kommen kann. Vielen ist es heutzutage endlich an der Zeit, mit dem alten Zopf bisheriger kirchlicher Ehemoral aufzuräumen. Die hohen Scheidungszahlen scheinen für viele inzwischen eine Wirklichkeit gesetzt zu haben, an der die Kirche nicht vorbeigehen kann und die nötigen Konsequenzen zu ziehen hat, will sie mit der Zeit halten. Galt es vielleicht in früheren Zeiten als die höchste Auszeichnung des Menschen, dass er sich unverbrüchlich bindet und entscheidet, so will dies mit den Maßstäben des heutigen Fortschritts und den allgemeinen Vorstellungen von Selbstverwirklichung und Freiheit nicht mehr übereinstimmen. Das Kunstwerk Ehe, vielleicht das größte überhaupt, wird es doch von zwei Menschen in großer Einmütigkeit über Jahrzehnte gemeinsamen Lebens geschaffen, scheint endgültig zerbrochen zu sein. Stattdessen zeichnet sich ein neuer Individualismus ab. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, auch in der Ehe. Und wenn sich zwei Menschen nicht mehr lieben, sollte jeder seinen eigenen Weg gehen dürfen, um sein eigenes Kunstwerk vollenden zu können. Ein neues Eheverständnis scheint die Bereitschaft zum Opfer auszuschließen. Diese gilt vielmehr als überholt und altmodisch. Gewiss, die Ehe ist ein Ort der Selbstverwirklichung, aber auch ein Kreuz und verlangt Opfer. Hierauf hinzuweisen wäre ein Grundinhalt beispielsweise der Ehevorbereitung. Aber wer hat den Mut, auch hierüber zu sprechen und dafür einzustehen? Erschütternd ist in der Tat, dass es bei Katholiken eine ähnlich hohe Zahl von Ehescheidungen gibt wie bei Nichtkatholiken. Aber ist es je anders gewesen? Schon die Jünger waren entsetzt, als Jesus die Unauflöslichkeit der Ehe verkündete. Schon damals scheint eine Auffassung, wie Jesus sie im Evangelium vertritt, dem Üblichen und Normalen zu widerstreben. Ist es tatsächlich heute schon so weit, dass in der kirchlichen Eheauffassung das Salz Schal geworden ist? Haben wir derzeit etwa angesichts der Wirklichkeit schon kapituliert? Wie viele Eheleute hatten in früheren Zeiten ihre Liebe not miteinander und sind dennoch nicht auseinandergegangen? Sind wir inzwischen über solche Treue längst erhaben und können es uns leichter machen? Verehrte Hörerinnen und Hörer, so wird es zunächst in unseren Überlegungen nicht um praktische Antworten gehen, sondern wir werden die Überlegungen der ersten Sendung noch einmal aufgreifen und sie vertiefen und erweitern, um von da aus erst uns den praktischen Fragen zuzuwenden. So also noch einmal ein erster Teil, ein eher theologisch und dogmatischer Teil. Haben Sie etwas Mut und Ausdauer? Ich hoffe, dass ich es einfach genug formuliert habe. Also erstens, was ist aus dogmatischer Hinsicht zu sagen? Es gibt keine Ehe von Christen, die nicht Sakrament ist. Das ist eine Grundaussage unseres Glaubens. Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage einer Wiederzulassung von Wiederverheirateten zu den Sakramenten wählten wir einen pneumatologischen Ansatz, nämlich einen Ansatz unter der Führung des Heiligen Geistes. Mit diesem Ansatz konnten wir zeigen, dass der Priester eigentlich der Spender des Ehesakraments zu gelten hat, auch wenn die Eheleute selbstverständlich, ähnlich wie bei den anderen Sakramenten, mitwirken. Mit dem gewählten Ansatz ergeben sich wichtige Konsequenzen für den kirchlichen Umgang mit der Situation des Scheiterns in einer sakramental geschlossenen Ehe. Zunächst haben wir in der ersten Sendung gezeigt, alle Sakramente geschehen unter Wirkung und Führung des Heiligen Geistes. Warum soll dies nicht bei der Ehe gelten? Und die Führung des Heiligen Geistes ist nun etwas, was spezifisch dem Priester und seinem Gebet zum Heiligen Geist zukommt. Aber was sind die Konsequenzen für den kirchlichen Umgang mit der Situation des Scheiterns in einer sakramental geschlossenen Ehe? Denn die sakramententheologische Feststellung, dass der Priester unter der Führung des Heiligen Geistes als der eigentliche Spender des Ehebundes anzusehen ist, impliziert die andere Aussage, dass die Eheleute mit der Spendung dieses Sakramentes ein spezifisches Charisma und einen neuen Stand im kirchlichen Leben erhalten, was sie auf ewig verpflichtet. Haben sie doch unter Mitwirkung des Priesters wirklich ein Sakrament empfangen? Es war ja ein Grundgedanke und ein Grundanliegen von Paul VI., immer wieder zu betonen, dass alle Sakramente unter der Führung des Heiligen Geistes gespendet werden und dass der Priester auch in der Eucharistie nicht aus seiner Vollmacht allein handelt, sondern ebenso unter der Führung des Heiligen Geistes. Gleiches haben wir von der Ehe zu sagen. Wenn die Eheleute aber durch die Heirat wirklich etwas Neues empfangen, nämlich durch den Empfang des Sakramentes, dann eben ein Charisma und wirklich einen neuen Stand im kirchlichen Leben. Dies alles verpflichtet sie aber eben auf ewig. Dies widerspricht jedoch nicht der anderen Tatsache, dass die Ehe als Sakrament unmittelbar tief in die biologischen und sozialen Dimensionen des menschlichen Lebens hineinreicht. Es ist für wahr, das natürlichste aller Sakramente wird doch ein menschlicher Lebensvollzug zu einem Zeichen einer eigenen Gnade. Dennoch ist der Ehe ebenso wesenhaft ein übernatürlicher Charakter eigen. Im Sakrament der Ehe sind also anthropologische und theologische Dimensionen aufs tiefste eins. Ähnlich wie wir es auch von der Menschwerdung des Gottessohnes sagen. Eine solche Wirklichkeit ist für wahr ein Geheimnis im vollsten Sinn des Wortes. Die Geheimnishaftigkeit dieses Vollzuges wird deutlich im Zusammenhang von Genesis 2, 18 bis 24. Wo Gott Adam und Eva zusammenführt und sie ein Fleisch werden. Es heißt dort: Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Was ist mit dieser Aussage gesagt? Zunächst fällt auf, dass diese Aussagen auch wiederkehren in den Aussagen über Ehescheidung und Ehelosigkeit bei Matthäus 19. Dort wird ebenfalls dieses Zitat aufgegriffen, nämlich in Vers 5 und dann wieder in Epheser 5, 31. Der Apostel sagt nun aber, dass es sich hier um ein großes Geheimnis handelt. Und zwar, das ist entscheidend, im Hinblick auf Christus und die Kirche. Damit bringt er zum Ausdruck, dass das Wort aus Genesis 2 erst seinen vollen, nicht geheimnisvollen Sinn erhält, insofern es in Christus offenbar wurde. Der Apostel versteht Genesis 2 also als eine Weissagung der Ehe Christi mit der Kirche. In ihr erhält alles seine Erfüllung und Vollendung. Dies wird schon dadurch angedeutet, dass Adam als Mann eben nicht Vater und Mutter verlassen hat. Woraus man schließen kann, dass in Genesis 2 von der Ehe überhaupt, also allgemein, die Rede sein muss, welche als solche im Verhältnis Christi und der Kirche zur Fülle gebracht wird. Dies besagt dann aber weiterhin, dass Ehe primär und wesenhaft die Ehe Christi und der Kirche ist, sodass die Ehe unter Menschen für wahr ein Mysterium ist, insofern sie das Sakrament der Ehe Christi und der Kirche darstellt. Und nur als dieses heilige Zeichen und als dieses Sakrament ist die christliche Ehe überhaupt Ehe. Die Ehe wird also nicht von ihrem rein natürlichen Sinn her verstanden und dann auf das kirchliche Verständnis der Ehe übertragen. Vielmehr verhält es sich umgekehrt, dass nämlich eine göttliche Wirklichkeit die menschliche Wirklichkeit setzt und zur Vollendung führt. Wenn wir dies aber nun zu Ende denken, erkennen wir, so wie Kuhhaupt es formuliert hat, dass jede Ehe, und zwar jede Ehe unter Menschen ein Abbild der Ehe Christi und der Kirche und insofern ein Sakrament ist. Dass die Ehe überhaupt nur sein kann, weil sie jene urbildliche Ehe in einem Abbild zur Darstellung bringt. Ich habe gesagt, jede Ehe unter Menschen, nicht nur unter Christen. Das heißt aber, dass der Unterschied der christlichen und der nichtchristlichen Ehe nicht der Unterschied von sakramentaler und nichtsakramentaler Ehe ist, sondern der Unterschied von sakramentaler Ehe im christlichen und im nichtchristlichen Sinn. Der Unterschied von wirklichkeitserfülltem und leerem Abbild der Ehe Christi und der Kirche. Was hier Kuhhaupt betont, ist nun eine Aussage, die Paulus ganz pointiert zum Ausdruck bringt, indem er sagt, jede Ehe unter Menschen ist zu bedenken im Hinblick auf die Ehe Christi mit seiner Kirche. Aus dieser Tatsache erklärt es sich nun, dass die katholische Kirche die Sakramentalität der Ehe nie allein vom liturgischen Akt abhängig gemacht hat. Erst in der Zeit vom 4. bis 11. Jahrhundert kommt es in Ost und West zu einer Ritualisierung der Trauung. Gleichzeitig erfolgt eine Klerikalisierung, denn Gebräuche der weltlichen und familiären Hochzeitsfeier, nämlich die Verschleierung des Brautpaares, das Ineinanderfügen der Rechten und die Begrenzung bzw. Krönung werden nun vom Priester vorgenommen. Aber erst unter Papst Silvester, dem Ersten, gestorben 335, wird eine Vorschrift für Kleriker greifbar, dass Brautleute bei der Trauung den priesterlichen Ehesegen empfangen sollten. All dies heißt, dass die Kirche über 300 Jahre die Verheiratung der Christen nicht eigens rituell in ihre Hände genommen hat. Auch verlangte sie niemals von heidnischen Ehepaaren, welche Christen wurden, dass sie ihre Eheschließung christlich zu erneuern hätten. Das heißt, die Ehe ist aus sich heraus, nämlich im Verweis auf Christus, immer schon ein Sakrament. Und für einen Christen heißt dies, die Heiligkeit der Ehe gründet schlicht in der Taufe. Denn Getaufte sind als solche mit ihrem Ehebund, den sie miteinander eingehen, ehe ipso, unmittelbar in Christus geeint. Daraus erklärt sich eben, dass die Kirche anfänglich keine eigene Eheliturgie für nötig erachtete, sondern es bei den gesellschaftlich üblichen Formen der Eheschließung beließ, wenn auch deren Zulässigkeit gemäß den göttlichen Geboten geprüft wurde. Auch wurde die Ehe nur allmählich zu den 7 Sakramenten gezählt, eine Entwicklung, die, wie wir gesehen haben, dann schließlich auf dem 2. Konzil von Lyon bis hin zu Trient ihren endgültigen Abschluss fand. Ganz anders, so haben wir schon gesagt, verhält es sich beim Motum Proprio Crebrae Alate von Pius XII. Am 22. Januar 1949. Er bezeichnet den heiligen Ritus als Interventus Sacerdotis Assistentis ac Benedicentis, also als etwas, was der Priester ihn tut, indem er ihn zutritt und segnet. Mit der Einbeziehung dieses Segens in die Rechtsform der Eheschließung ist der Priester nun nicht nur Zeuge und Assistent, sondern an der Eheschließung aktiv beteiligt. Verbindet er doch im Namen Gottes die Brautleute zum Ehebund. Die Erklärung des Ehewillens wird als die vom lateinischen Recht ausgebildete Form erneut bekräftigt. Das Zweite Vatikanum wiederum betont gerade den Bundesgedanken in der Ehe und dass die Ehe eine Ecclesia Domestica ist, so Lumen Gentium 11. Sie ist eine Kirche im Kleinen und darin eine Ausformung der Kirche und trägt zum Aufbau der Kirche bei. Fassen wir zusammen. Aufgrund eines solchen Eheverständnisses ergibt sich für die Frage nach einem Umgang mit der Situation des Scheiterns in der Ehe und einer sakramental geschlossenen Ehe ein erster wichtiger Hinweis. Die Eheleute empfangen nämlich durch das Sakrament ein Charisma, also eine eigene Berufung, und einen eigenen Dienst, und zwar besonders in der Hinführung der Kinder zu einem Leben aus dem Glauben. Doch stellt sich nun die Frage, ob etwa aus einer solchen sakramentalen Verpflichtung der Eheleute erfolgt, dass sie in der Situation des Scheiterns keinen weiteren Ehebund eingehen dürfen. Um diese Frage zu beantworten, wollen wir ein zweites Kapitel beginnen, und noch einmal auf das zurückkommen, was wir in der ersten Sendung kurz angedeutet haben, nämlich im Verweis auf die Ostkirche. Gegenüber dem westkirchlichen Konsensprinzip, also dass der Vertrag die Ehe ausmacht, kommt nach ostkirchlichem Verständnis das Sakrament durch das unmittelbare Handeln des Priesters bzw. der Kirche zustande. Da aber die Ehe im Schöpfungswerk Gottes gründet, bedarf es nach östlichem Verständnis keiner neuen Einsetzung der Ehe durch Christus. Aber er hat sie bei der Hochzeit zu Kana als ein Heilszeichen bestätigt, das auf ihn hinweist. So wird mit der Krönung der Eheleute, der wichtige Vollzug in der ostkirchlichen Zeremonie der Verheiratung, wird die natürliche Ehe der Eheleute als Vertrag in das Mysterium Christi und seines Heiles bzw. der Kirche verwandelt, eben gemäß Epheser 5. Hierbei handelt der Priester in der Liturgie, die selber der genuine Ort für die Eheschließung ist. Denn in der Liturgie bekennen sich Mann und Frau unmittelbar zu dem wahren Heilsgeheimnis ihrer Liebe. Aus dem ostkirchlichen Verständnis der Ehe als Gabe der Kirche bzw. des Heiligen Geistes folgt, dass die Eheleute nicht sich selbst das Sakrament spenden. Vielmehr kommt es dem priesterlichen Segen zu, den natürlichen Ehebund zu heiligen. Durch diesen Segen werden die Eheleute in einen neuen theologischen Status innerhalb der Kirche eingeführt und treten in eine ihnen eigene Beziehung zur Eucharistie ein. Mit der Würde des ehelichen Priestertums bekleidet, nehmen sie künftig in einer ihnen eigenen Funktion an der Eucharistie teil. Aber, so haben wir gesehen, nach orthodoxer Lehre gehört zu jeder Handlung und erst recht zu jedem Sakrament eine Epiklese, also eine Anrufung des Heiligen Geistes, deren Vollzieher der Bischof bzw. der Priester ist. Und dies gilt gleichfalls für das Ehesakrament, in dem die Brautleute durch das Wirken des Heiligen Geistes in das Heilsgeheimnis ihrer Liebe eingeführt werden. Der Empfang des Sakraments wird für die Eheleute zum Übergang in ein neues Leben, nämlich zu wahrer und wirklicher Menschlichkeit, insofern der Heilige Geist den Menschen aus den Begrenzungen und Banden der Sünden befreit. Er verwandelt Mann und Frau, indem er in ihnen Wohnung nimmt und sie zu einem einzigen Fleisch werden lässt. Gott wohnt ja nicht in Menschenhänden gemachten Tempeln. Vielmehr verwandelt er unsere Leiber in einen Tempel des Heiligen Geistes. Und dies gilt in gleicher Weise für die Ehe. In diesem Sinn erhält also die natürliche Ehe im liturgischen Vollzug eine Weihe. Und sie wird durch Verwandlung sozusagen wiederhergestellt. Durch den Empfang des Sakraments geheiligt, nehmen die Eheleute nun, wie gesagt, in einer neuen, nämlich ihrer ehelichen Funktion gemäßen Teilhabe an der Eucharistie teil. Hier gibt es einen Unterschied zwischen östlichem und westlichem Verständnis. Gilt die Ehe als Vertrag, so der Westen, hört dieser Bund mit dem Tod der Eheleute auf. Ganz anders, wenn die Ehe unter Mitwirkung des Priesters bei der Eucharistie in ihrer endzeitlichen Aussage gesehen und der göttlichen Heilsökonomie zugeordnet wird. Das Mysterium der Ehe gehört der Ordnung des ewigen Reiches an. Sagt doch Paulus, die Liebe hört niemals auf. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich hatte lange überlegt, gerade diesen einen Aspekt nochmal aufzugreifen und werde es vielleicht in einer anderen Sendung dafür nachholen. Es geht in der Ehe gar nicht um die rein irdische Liebe von zwei Menschen, sondern um die endzeitliche Liebe. Sie setzen eine Liebe, die jetzt schon nie aufhört, ja, die jetzt schon auf ewig ist. Nach orthodoxer Sicht erscheint die Ehe im lateinischen Verständnis als ein unauflöslicher Vertrag, der solange die Ehepartner leben, eine rein irdische Angelegenheit bleibt, eben ein irdisch Ding. Ganz anders im östlichen Verständnis, nach ihm gibt es keine Begrenzung der Treuepflicht, bis dass der Tod euch scheidet, sondern die Eheleute bleiben auch im Himmel miteinander verbunden. Darum findet sich ohne Diskussion der Schuldfrage im Einzelnen bei jeder zweiten und dritten Eheschließung der Brautleute im orthodoxen Verlobungsritus nach dem Tauschen der Ringe ein Anrufen des Heiligen Geistes statt und ein Buß- und Absolutionsgebet des Priesters. Eine vierte Eheschließung dagegen wird nicht mehr gekrönt. Kirchliche Dispense kennt die Orthodoxie nicht. Unter Berufung auf 1 Korinther 7,9 wird gemäß byzantinischer Praxis sogar eine zweite Ehe, nämlich eines Verwitweten oder Geschiedenen, also nur geduldet. In all dem zeigt sich nun, dass sowohl in Ost wie in West wir sagen müssen, dass beide Seiten zusammenhandeln, nämlich die Eheleute und der Priester, die Eheleute und der Heilige Geist und die natürliche Ehe und die Verwandlung und Heiligung der Ehe durch Christus. Denn jede natürliche Ehe empfängt ihre Heiligung im Hinblick auf die Ehe Christi mit seiner Kirche. Aus all dem folgen nun wichtige weitere Konsequenzen. Und darüber möchte ich nun in einem dritten Teil sprechen, bevor wir im vierten Teil die praktischen Konsequenzen aus unseren Überlegungen zu ziehen haben. Also noch ein dritter Teil. Was ist die dogmatische Vergewisserung? Wir haben schon gesehen, die Sakramentalität besagt keine zur Ehe hinzutretende Wirklichkeit, fügt sie doch der Gabe des Schöpfers nichts hinzu. Aber sie deckt deren tieferen Heilssinn auf, nämlich jene geschenkte Möglichkeit ehelicher Begegnung, in der die Eheleute das von Christus verheißene Heil empfangen und aus ihm leben. Das Neue im christlichen Eheverständnis liegt gerade in der unaufkündbaren Beziehung der Eheleute zu Christus und seiner Kirche. Daraus ergibt sich die Unauflöslichkeit der Ehe. So wird die Ehe zum vergegenwärtigenden Zeichen der Treue und Liebe Gottes in Christus und zu seiner Kirche. Epheser 5 kann als Beleg aus der Heiligen Schrift für eine solche sakramentale Begründung der Ehe verstanden werden. Denn das große Geheimnis liegt für den Verfasser des Briefes nicht in der Ehe als solcher, sondern, wie wir gesehen haben, im Verhältnis von Christus und Kirche. Jede Ehe ist also ein großes Mysterium und darin ein Sakrament, einzig im Hinblick auf Christus und die Kirche, und zwar als Nachbild. Denn nur das Verhältnis Christi zu seiner Kirche ist Ehe im eigentlichen Sinn. Die Ehe ist also weniger durch sich selbst, was sie ist, sondern nur als Nachbildung des Verhältnisses Christi zu seiner Kirche. Und nur deshalb ist sie Sakrament. Die eigentliche Ehe ist also die zwischen Christus und seiner Kirche. Und sie wird als solche nachgebildet in der Ehe von zwei Brautleuten. Ein hohes Ziel und Ideal der christlichen Ehe. Die kirchliche Überzeugung einer Untrennbarkeit von Ehevertrag und Sakrament will der Ehe keineswegs bloß die Realität des Sakraments hinzufügen. Vielmehr ist die Ehe, wie wir gesehen haben, selbst Sakrament. Wie Schöpfungsplan und Heilsplan aufeinander hingeordnet sind, so der Ehevertrag auf das Sakrament. Dabei ist weniger der Vertrag, den die Eheleute schließen, das wahrhaft sakramentale Symbol Gottes, sondern ihre gegenseitige Liebe, welche für die Kirche mehr ist als ein rechtlich bzw. weltlich Ding. Die Ehe ist also von ihrem Wesen her ein Sakramentum. Weil nun aber gerade im Empfang des Sakraments der eigentliche Inhalt der Ehe zum Ausdruck kommt, ist auf eine liturgische Feier mit priesterlichem Handeln nicht zu verzichten. Denn durch diese Handlung wird deutlich, dass Christus die menschlichen Ursituationen aus ihrer Ambivalenz befreit und ihnen eine letzte Eindeutigkeit gibt, sodass sie dem Glaubenden zu einem Heilsweg und zu einem Heilszeichen wird. In diesem Sinn sind die Sakramente eben auch das Ehesakrament, ganz in die menschlichen Situationen hineingenommen. Man kann wirklich von einer Allgegenwärtigkeit des Sakramentalen sprechen, aber sie verstehen sich nicht aus der Alltäglichkeit. Vielmehr geben sie dieser Alltäglichkeit einen neuen, ihren wahren Sinn, und zwar bei der Ehe vor allem aufgrund ihrer kirchlichen, ekklesialen Zeichenhaftigkeit. Ein solches kirchliches Verständnis des Ehesakraments impliziert jedoch nicht, dass das personale Engagement des Brautpaares ersetzt bzw. zweitrangig wird. Kein Sakrament beschränkt sich ja allein auf die Tat Gottes oder eines kirchlichen Amtsträgers. Es bedarf immer der inneren Tat des Sakramentenempfängers und seines Glaubens. Das heißt, die Eheleute können sich das Ehesakrament insofern nicht selbst spenden, als sie des Handelns Gottes und des Heiligen Geistes bedürfen, der allein ihre eheliche Gemeinschaft heiligt. Doch selbst wenn Gott allein der Urheber des Ehebundes ist, wirken die Brautleute mit, indem sie sich durch Gottes konsekratorisches, also verwandelndes Handeln, wie es im Tun des Priesters zum Ausdruck kommt, binden lassen und Zeugen der göttlichen Treue werden, der erlösenden Barmherzigkeit und sie in ihrem Leben gestalten. Deswegen heißt es ja auch im römischen Rituale und ebenso im deutschen Einheitsrituale von 1950, ego coniungovos, im Namen der Kirche bestätige ich den Bund, den ihr geschlossen habe, und segne ihn. Dieses ego coniungovos, ich verbinde euch, lässt den Priester aktiv mitwirken. Denn Gott selbst verbindet zur Ehe, wie dann auch die Schlussoration Respice des Rituale Romanum zum Ausdruck bringt. Insofern darf mit Recht gesagt werden, dass die Eheschließung aufgrund der Konsenserfragung durch den im Namen Gottes erfolgenden Spruch des assistierenden Geistlichen geschieht. Seinem Handeln kommt nicht nur konstatierende, sondern von Gott her sogar konstituierende Bedeutung zu, wie wir ja gesehen haben. Und hier verhält es sich ähnlich wie bei einer Bischofsweihe. Nämlich, es ist einer zum Bischof gewählt, aber Bischof wird er erst durch das anschließende große Gebet zum Heiligen Geist. Im großen Segensgebet wird also das Sakrament proklamiert. Aus all dem können wir nun zusammenfassen. Die Ehe ist Ehe nur aufgrund der Ehe Christi mit der Kirche. Zweitens, die Eheleute sind insofern aktiv mitwirkend, als sie sich die gegenseitige Liebe schenken. Aber sie wird geheiligt durch das Handeln des Priesters, das heißt durch das Handeln des Heiligen Geistes. Und schließlich, dass beides zusammengehört, die natürliche und die theologische, die biologische und die sakramentale Dimension. Und dass dieses Zusammengehören das große Geheimnis des Ehesakramentes ausmacht. Nun viertens. Verehrte Hörerinnen und Hörer, vermutlich wurden Sie schon ein wenig nervös und sagten, was soll dieses allgemeine Überlegen, es ist viel zu abstrakt, was heißt das denn für die Praxis und für die konkreten Fragen, die momentan anstehen. Und deshalb wollen wir uns nun im vierten Teil den praktischen Überlegungen zuwenden. Und die Konsequenzen aus unseren Überlegungen erarbeiten und den Ertrag für die Frage einer kirchlichen Wiederverheiratung von Geschiedenen zusammenbringen. Denn das Ergebnis unserer Überlegungen enthält wichtige Konsequenzen für die Beantwortung der Frage nach der Zulassung von Geschiedenen und Wiederverheirateten zu den Sakramenten. Und ich meine, diese Fragen lassen sich nur beantworten, wenn die grundsätzlichen Überlegungen gemacht werden. Und das haben wir ja jetzt in zwei Sendungen ausführlich getan. Und ich meine, gerade wenn wir diese allgemeinen und grundsätzlichen Überlegungen uns vor Augen halten, werden wir umso klarer sehen, wie praktisch weiter vorzugehen ist. Und ich möchte es nun tun, indem ich in sechs Punkten versuche, eine Antwort zu finden auf die momentan gestellten Fragen, auch im Blick auf die kommende Bischofssynode. Verstehen Sie es als Beitrag eines Theologen, der aus seinem Fach her mögliche Antworten anbietet. Ein erster Punkt. Die These vom Dienst des Priesters als eheschaffender und konstitutiver Instanz widerspricht weder dem Vertragsprinzip, also der Vertrag macht die Ehe, noch dem Prinzip der Untrennbarkeit von Ehevertrag und Sakrament. Da sich die Rechtsaussage, der Vertrag macht die Ehe, auf die causa efficiens des Vertrages bezieht, so sagen die Theologen, also das, was den Vertrag bewirkt, aber nicht auf die Causa Instrumentalis, also durch welches Instrument dieses Ehesakrament zustande kommt, bezieht. Selbst wenn das vermittelnde Handeln des Priesters für das Sakrament der Ehe als konstitutiv angesehen wird, bleibt das Prinzip der Untrennbarkeit von Vertrag und Sakrament unangetastet. Denn Identität bedeutet nicht adäquate Gleichheit zwischen Ehevertrag und Sakrament. Deshalb widerspricht die These, nach der der Priester als Spender des Ehesakraments im Sinne einer Causa Instrumentalis zu sehen ist, also einer verursachenden Wirkung, in keiner Weise der Untrennbarkeit von Vertrag und Sakrament. Zugleich ist mit dem dargelegten Verständnis des Ehesakramentes gewährleistet, dass die Rechtsform aufs Engste mit der liturgischen Form, wie auch den ekklesiologischen und theologischen Inhalten des Ehesakraments verbunden bleibt. Und auch hier sehen Sie, dass also ich doch sehr darauf dränge, die Ehe nicht nur beim Standesbeamten schließen zu können, sondern dass es hier ähnlich wie bei jedem Sakrament doch immer noch des Handelns eines Priesters bedarf. Aber wir dürfen das Handeln des Priesters nicht gegenüber dem Handeln der Eheleute ausspielen oder gegenüberstellen, sondern beide haben eine je andere Funktion. Die Eheleute sind auf jeden Fall diejenigen, die das Ehesakrament konstituieren. Aber der Priester ist derjenige, der letztlich durch das Wirken des Heiligen Geistes dieses Sakrament setzt. Das Grundprinzip für die Ausübung des Amtes findet sich aber nicht bloß in den Vollmachten für die Spendung eines Priesters, die mit dem priesterlichen Dienst verliehen sind, sondern die Ursache und das Urprinzip findet sich im Handeln unter der Führung des Heiligen Geistes. Also nicht so sehr der Priester, sondern der Heilige Geist ist es, der das Sakrament der Eheleute setzt. Der Grund dafür, dass der Priester unter der Führung des Heiligen Geistes sein Amt ausübt, liegt darin, dass der Sendung des Heiligen Geistes eine ebenso entscheidende Gewichtung zukommt wie der Sendung Christi. Meist überlegen wir ja nur, ob die Sakramente von Christus eingesetzt sind. Aber Christus hat alles getan für die Menschheit. Dass aber dieses Tun Christi meine Wirklichkeit wird, das bewirkt der Heilige Geist. Was also Christus allgemein für die Menschen getan hat, das setzt der Heilige Geist als Wirklichkeit in das je einzelne Leben. Und so kann Christus wirklich sagen, es ist gut für euch, dass ich gehe. Und der Heilige Geist setzt keine neue Wirklichkeit gegenüber der Wirklichkeit Christi, aber er vergegenwärtigt sie. Zwischen Inkarnation, Erlösung und Auferstehung einerseits und Pfingsten andererseits besteht wirklich ein unendlicher Unterschied. Denn es gibt den Aspekt der Erfüllung, das hat Christus gewirkt, und den der Vollendung, und dies wirkt der Heilige Geist. Und zwischen beidem gilt es zu unterscheiden. Denn was in der Inkarnation erfüllt ist, wird an Pfingsten vollendet. Was dort ein für alle Mal geschieht, nimmt an Pfingsten persönliche Gestalt an und wird in der Zeit aktuell gegenwärtig gesetzt im Leben jedes Christen. Und so können wir auch sagen, von diesem Gedanken her bedarf es wirklich des Wirkens des Heiligen Geistes. Und was Christus in der Ehe gesetzt hat, durch seine Ehe mit der Kirche, genau dies wird aktualisiert und vergegenwärtigt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Was Christus stellvertretend für alle erfüllt und der ganzen Menschheit eröffnet hat, verlangt aber im Wirken des Heiligen Geistes immer auch unsere Mitwirkung. Wohlerhalten alle Kreaturen durch die Menschwerdung Gottes eine gewisse sakramentale Bedeutung, doch können sie nicht aus sich selbst heraus Träger des göttlichen Lebens sein. In diesem Sinn gründen alle sakramentalen Handlungen zwar in der objektiven Wirksamkeit, nämlich des Erlösungsgeheimnisses, Doch dieses wird es aktiv durch die subjektive Mitwirkung des Empfängers. Diese macht also gar kein Spezifikum des Ehesakraments aus. Vielmehr wirken die Gläubigen bei allen Sakramenten aktiv als Konzelebranten mit. Dies besagt für unsere spezielle Fragestellung, dass mit einer einmal geschlossenen Ehe eine Glaubenswirklichkeit gegeben ist, die durch keine zweite Heirat multiplizierbar oder ersetzbar ist. Zweitens. Weiterhin muss, wie wir sahen, bei der Frage nach dem Spender des Ehesakraments speziell ein endzeitlicher Aspekt berücksichtigt werden. Denn alle Sakramente gründen in der Schöpfungswirklichkeit. Und das gilt ja auch für die Ehe. Und hier ist Genesis 2 wirklich maßgebend. Aber die Schöpfungswirklichkeit allein stellt gerade noch kein Spezifikum des Ehesakraments dar. Für Nikolaus Kabasilas sind die Sakramente die Meisterwerke der Schöpfung, denn durch sie wird der ganze Kosmos erneuert. Die neue Schöpfung aber ist nicht auf die erste Schöpfung aufgepfropft, nicht die Reinschrift nach dem ersten Entwurf, sondern Christi Leib mit und in der ersten Schöpfung. Wozu also die Schöpfung von Anbeginn geschaffen war, erfüllt sich in dem Bundeszeichen Christi, wie sie in der Feier der Sakramente begangen werden. Dies heißt, in den Sakramenten vollenden sich die Wundertaten des alten Bundes seit der Schöpfung und die Heilswerke des irdischen Jesus. Sie vollziehen sich in schlichten Zeichen der Schöpfung, die sich in ihrer eigentlichen Bedeutung selbst für die Glaubenden kaum ausloten lassen. Und in diesen einfachen Zeichen hebt die neue Schöpfung an, wobei gerade die Schlichtheit dieser Zeichen als Garant dafür gilt, dass die neue Schöpfung im Heiligen Geist die alte Schöpfung nicht ersetzt oder aufhebt, sondern erneuert. Nicht die Schöpfung, sondern die Kirche ist der wahre neue Kosmos. Und diese Grundaussage gilt ebenso für das Ehesakrament. Gewiss, der Ursprung der Ehe liegt in der Schöpfungswirklichkeit, so wie wir in Genesis 2 gesehen haben. Doch verhält es sich hier wie bei allen Sakramenten, dass sie nämlich die endzeitliche Wirklichkeit vorausnehmen. Und auch die Ehe ist letztlich eine endzeitliche Wirklichkeit, wie es besonders im byzantinischen Ritus der Krönung zum Ausdruck kommt. Aber dies gilt für alle Sakramente. Denn der Täufling ist schon mit Christus gestorben und auferstanden. Der Pönitent erhält mit der Lossprechung des Bußsakraments ein Vorausurteil des künftigen Gerichtes. Und in der Feier der Liturgie bekommt der Gläubige Anteil am himmlischen Hochzeitsmahl. Wie also für alle Sakramente letztlich eine endzeitliche Vorausschau gesetzt wird, so gilt dies auch für die Ehe. Deshalb kann es nicht ausreichen, das Ehesakrament rein schöpfungstheologisch oder rein christologisch oder rein ekklesial zu begründen. Es müssten ebenso seine endzeitlichen Dimensionen hervorgehoben werden. Und so können wir sagen, ist wirklich die Ehe ein Zeichen einer neuen Schöpfung. Und insofern setzt die Ehe eine Wirklichkeit, die über diese Dimension der Erde hinausweicht. Heißt es doch, unsere Heimat ist im Himmel. Und so in gleicher Weise auch für die Ehe. Drittens. Bei einer kirchlichen Eheschließung, wie auch bei einer Scheidung und der Frage einer Wiederheirat, geht es um mehr als ein rechtlich Ding. Die Grundinhalte der Sakramententheologie selbst werden aufgerufen. Denn was Gott in Christus dem Menschen gesagt hat und ihm auch heute noch zuteil werden lassen will, kann weder an der Welt noch am Menschen abgelesen werden und ebenso wenig seine Normierung erhalten. Es bleibt in allem unbedingt theologisch oder wir können sagen theopragmatisch, nämlich Tat Gottes auf den Menschen zu. Tat, die sich selbst vor dem Menschen auslegt. nämlich als Tat Gottes. Es gibt kein Sakrament, die nicht Tat Gottes ist. Und Gleiches können wir auch für die Ehe sagen. Nämlich auch hier handelt Gott an den Eheleuten. Diese sakramententheologische Grundaussage erfordert notwendigerweise, wie wir sahen, ein epikletisches Verständnis des Ehesakraments, also dass die Ehe zu verstehen ist unter der Führung des Heiligen Geistes. Andererseits ruft die Tat Gottes zugleich die Tat des Menschen hervor, denn die verstehende Aufnahme göttlicher Kundgabe ist einzig als Tat und das heißt als Nachfolge realisierbar, und zwar als Heiligkeit, welche im Wirken des Heiligen Geistes gründet. Sie ist mehr eine objektive als eine subjektive und eher eine methodologische als eine asketische oder ethische Handlung. Oder einfacher gesagt, die einzig mögliche Antwort auf Gott und sein Handeln ist die Existenz im Glauben, und zwar als authentisches Leben in Heiligkeit. Übertragen wir dies auf unsere Frage der Ehe. Dann müssen wir sagen, in diesem Sinn haben sich die beiden Eheleute all das, was ihnen durch das Wirken des Heiligen Geistes im Sakrament gespendet wird, täglich neu als Sakrament im Vollzug zu spenden. Die Ehe ist also nicht zu Ende am Brautaltar, sondern sie wird weiter gespendet als Sakrament im Vollzug, im Alltag. Wie jede Wirklichkeit menschlichen Lebens ist auch das Zusammensein in der Ehe zerbrechlich, fragil, sodass es zu einem Scheitern kommen kann. Aber auch dann wird die mit dem Ehebund auf zwei konkrete Menschen hingegebene Verheißung Gottes im Heiligen Geist nicht zunichte, weshalb die Eheleute dieser Zusage im Glauben verpflichtet bleiben und über diese durch eine mögliche Wiederheirat nicht von sich aus hinweggehen können. Viertens. Es gibt aber erhebliche Einwände gegenüber einer solchen Sicht, und die müssen wir nun bedenken. Denn heute wird gerne argumentiert, die Kirche möge, ohne die Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe anzutasten, dennoch Barmherzigkeit walten lassen und in der pastoralen Situation von heute Gnade vor Recht walten lassen. Eine solche Auffassung ist für ein Leben im Glauben quasi tödlich. Hieße sie doch, dass man zwar grundsätzlich eine Überzeugung hochhält, nämlich die Unauflöslichkeit der Ehe, de facto aber im Leben anders mit ihr umgeht. Eine derartige Doppelbödigkeit wäre eine Unterminierung des Glaubens selber. Denn in einem solchen Fall würden Lehre und Praxis auseinandergehen. Ja, es würde quasi eine doppelte Wahrheit vertreten, was aber der Grundauffassung des christlichen Glaubens widerspricht. Nun wird aber auf das Oikonomia-Prinzip der Ostkirche verwiesen, also die Zuteilung der göttlichen Barmherzigkeit in einer bestimmten pastoralen Situation, bedürften doch gerade die Kranken und die Sünder des Arztes. Aber eine solche Argumentation wird dem Sakrament als solchem insofern nicht gerecht, als dieses ja selbst für die Kranken und die Sünder bestimmt ist. Jedes Sakrament ist ja eher ipso schon für die Kranken und die Sünder. Wie könnte es also daneben noch eine andere Wirklichkeit der Krankheit und Sünde geben? Zudem lässt sich die Wirklichkeit der Sünde nicht schon gleich durch Barmherzigkeit entschärfen. Vielmehr werden ihr zunächst nur Umkehr und Reue gerecht. Gott ist mehr als nur der barmherzige Heiland. Verkündet er doch ein Wort, das scharf ist wie das Schwert und mit dem er Feuer auf die Erde wirft. Dieses Wort gilt allen Eheleuten in gleicher Weise, sodass hier nicht mit doppeltem Maß gemessen werden kann. Damit zeigt sich das wahre Gewicht der Frage nach einer Zulassung Wiederverheirateter zu den Sakramenten. Denn hier geht es tatsächlich um die Frage der Umsetzung von lehrhaftem Glauben in die konkrete Praxis des Alltags. Es stellt sich nämlich die Frage, lässt sich überhaupt die Radikalität des Evangeliums konkret in dieser Welt leben? Ein Theologe unserer Tage schreibt hierzu: Wenn an dieser Stelle Konzessionen gemacht werden, erledigt sich natürlich auch das hier behandelte Problem. Wenn man dazu bereit ist, sollte man aber auch weiterfragen und zusehen, wie vieles andere im Glauben und Leben der Kirche erledigt werden wird. Fünftens. Angenommen, die Kirche ließe Wiederverheiratete zur Kommunion, würde sie kaum Einsehbares legitimieren. Sobald sich nämlich Geschiedene mit einem neuen Partner wiederverheiraten wollen und von der Kirche zu einem Segnungsgottesdienst eingeladen werden, würde dies bedeuten, so sagt Robert Spähmann, dass der Standesbeamte eine schwere Sünde, nämlich den außerehelichen Beischlaf, in eine gottgefällige Handlung verwandeln könnte, auf die ein Priester den Segen Gottes herabrufen darf. Es ist ein absurder Gedanke, so Robert Spähmann, dass zum Beispiel ab dem 60. diese wunderbare Wandlung stattfinden würde. Oder doch lieber ab dem 40. Mal. Das hieße, Bedingung der eucharistischen Gemeinschaft ist letzten Endes nicht Reue und Vorsatz, sondern Zeit und Gewohnheit. Zeit und Gewohnheit sollen ein ehebrecheres Konkubinat unter der Hand verwandeln in eine gottfällige Beziehung, auf die von der Kirche dann der Segen Gottes herabgerufen wird. Dann ist es natürlich nur konsequent, auch homosexuelle Partnerschaften zu segnen. Hier liegt aber ein tiefer Irrtum. Die Zeit ist nicht schöpferisch. Sie stellt die Unschuld nicht wieder her. So Robert Spähmann. Sechstens. Dann nach Epheser 5. In der Ehe zeichenhaft die bleibende Verbindung zwischen Christus und den Gläubigen dargestellt wird, kommt ihr eine einzigartige Bedeutung zu. Stellt doch die Ehe auf besondere Weise die ganze Erlösungswirklichkeit dar, welche allein durch das Handeln Christi zusammen und zustande kommt. Die Tatsache der Unauflöslichkeit erwächst aber nicht dem Wollen der beiden Ehepartner, sondern der ihnen vorausliegenden Wirklichkeit Christi. Wie nun aber Christus die Unauflöslichkeit der Ehe, wie auch deren Darstellung in der Ehe niemals zurücknimmt, gilt Gleiches ebenso für die Eheleute. Hier gilt dasselbe wie bei der Taufe und der Priesterweihe, wo eine unverbrüchliche Wirklichkeit zwischen Christus und dem Menschen gesetzt wird, die als solche unaufhebbar ist. Diese Unauflöslichkeit wird aber gesetzt durch den Kreuzestod Christi und gefeiert in der Eucharistie. Sakrament der Ehe und Sakrament der Eucharistie stehen also in einer tiefen Beziehung zueinander. So ist die Eucharistie der höchstmögliche diesseitige Ausdruck der inneren und sichtbaren sakramentalen Einheit der Kirche. Und so ist es der Glaube der Kirche, dass das höchste Zeichen der Gemeinschaft, die Eucharistie, von denen nicht gesetzt werden kann, die auf der Ebene des sichtbar Zeichenhaften nicht die fundamentale und volle Kirchengliedschaft besitzen. Derselbe Grundsatz verwehrt es auch, die Eucharistie etwa als Mittel zur Erreichung einer noch nicht vorhandenen höheren Einheit zu benutzen. Ein anderes eheähnliches Gebilde hingegen würde eine Simulatio Sacramenti sein, nämlich dass man ein Sakrament nachahmt, zumal der Empfang des Leibes Christi ihnen, da sie in keiner vollen Einheit mit der Kirche leben, ebenso wenig eine Vertiefung ihrer Einheit zu schenken vermag. Und so ist gerade noch einmal die Frage der Zulassung zu den Sakramenten oder zur Eucharistie noch einmal eine Grundfrage an die Ehe überhaupt, nämlich wie Ehe und Eucharistie zusammenhängen. Auf jeden Fall werfen die kommenden Tage der Synode große theologische Fragen auf, wo ich meine, dass sie eigentlich nicht in 3 Wochen behandelt werden können. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind einen großen Weg gegangen und ich weiß, es war viel Theologie. Aber vielleicht ist es auch gut, dass durch die Bischofssynode wir noch einmal neu nachdenken über die Ehe und ihre Aussagen. Und etwas von dem wollte ich Ihnen vor Auge halten, damit Sie selber auch mit Ihren eigenen Gedanken sich über das klar werden, was Sie vielleicht als Ehe in aller Treue Tag für Tag leben. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Vielen Dank an Pater Professor Dr. Michael Schneider für seinen Vortrag zur aktuellen Diskussion um Scheidung und Wiederheirat. Heute war der zweite Vortrag der Vortragsreihe. Der erste Teil lief am 5. August. Diese Sendungen können Sie auch bei Radio Horeb bestellen, bei unserem CD-Dienst. Die Telefonnummer hierzu lautet 08328 921 120. Oder Sie schreiben ein Mail an den CD-Dienst. Die Mailadresse lautet cd-dienst@horeb.org. In unserem Podcast-Angebot im Internet sind die Sendungen auch online hörbar oder herunterladbar. Die Internetseite von Radio Horeb lautet www.horeb.org. Bald wird auch das Manuskript bereitgestellt werden unter der eigenen Homepage von Pater Professor Dr. Michael Schneider, und zwar lautet die Homepage www.kat.de. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem weiteren Programm. Ihr Andreas Büscher.